Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Anpfiff ins Leben war damals schon eine Organisation, die, sag ich mal, gestartet hatte bei der TSG Hoffenheim, also den Bundesligisten im Fußball. Und da war man sich sehr sicher, dass man weiß, okay, viele Talente werden ja gar nicht am Ende den Weg in den Profifußball schaffen. Sprich, Hoffenheim hat sich da ganz klar schon positioniert und eine sehr starke Verantwortung in die Ausbildung der Jugendlichen gebracht und hat klar gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass die eben nicht nur den Fußball im Kopf haben, sondern auch schulisch, beruflich sich im zweiten Standbein aufbauen. Ich hatte das Glück, dass ich in meiner Zeit tatsächlich dem Herrn Hopp mehrfach über den Weg gelaufen bin, als ich da im Golfclub als Werkstudentin gearbeitet habe. Und eines Tages stand er halt eben vor mir und ja, meinte, er hätte da gehört, da gäbe es jemand Junges, Ambitioniertes und er könnte da jemand für die Organisation gebrauchen. Wir haben ja aktuell so um die 86.000 Mitglieder in Vereinen. Ist schon richtig cool. Wenn ich mir vorstelle, dass wir jeden dieser Ehrenamtlichen irgendwo eine Stärkung ermöglichen können, wie sie ihren Job, ihren Ehrenamt auch besser und erfüllter und vor allem mit weniger Reibung und weniger, ja, diesen, ich raufe jetzt schon zum 20. Mal die Haare zusammen und so, dass wir das alles irgendwie loswerden und am Ende ganz viele Menschen irgendwo im Rahmen unserer Gesellschaft auch irgendwo ein Ehrenamt ausüben können, die das erfüllt, ja, es sollte erfüllen.
Moin und schöne Grüße aus Rostock City, aus dem hohen Norden. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich hoste das seit 2018 und freue mich, dass wir heute Steffi Kunzelnick zu Gast haben. Sie ist Member of the Managing Board bei Anpfiff ins Leben, einer ganz besonderen Story, die SAP-Gründer Dietmar Hopp ins Leben gerufen hat. Es geht um eine Art McKinsey für Dorfvereine. Und die Steffi Kunzelnick, die heute bei mir ist, die gibt uns die ganze Story. Wir schauen aber auch in ihre Geschichte rein, die sehr viel mit Pferden und Reiten zu tun hat. Also auch nochmal ein neues Gebiet, über das wir heute sprechen. Es geht auch ums Ehrenamt. Es geht um die Selbstwirksamkeit, die man entdeckt, wenn man sich engagiert gesellschaftlich. Und Steffi ist mit viel Leidenschaft dabei. Und ich glaube, das merkt man auch in dem folgenden Gespräch. Meine Bitte, abonniert diesen Podcast. Das könnt ihr jetzt noch tun, bevor wir reinstarten. Ich gebe jede Woche Gas und spreche hier mit Machern und Macherinnen über ihre Projekte. Menschen, die mit Leidenschaft dabei sind, die mit Neugier und Mut und Optimismus Dinge angehen und unsere Arbeitswelt nach vorn bringen. Ihr könnt das Ganze supporten, indem ihr diesen Podcast abonniert. Und so bleibt ihr auch auf dem Laufenden. Viel Spaß mit der heutigen Folge und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Steffi heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City von der Ostsee.
Danke, Gabriel. Ja, liebe Grüße zurück hier aus dem schönen Walldorf bei Heidelberg. Die Sonne scheint, ich hoffe in Rostock auch.
Ja, hier scheint auch die Sonne, es ist so richtig schönes Frühlingswetter. Ich freue mich, dass du heute da bist und wir mal in deine Story eintauchen können. Und auch mit Sport hat das Ganze viel zu tun. Für viele ist ja Frühling auch so eine Jahreszeit, wo man wieder so richtig aktiv werden kann. Du warst gerade in Paris und hast dich gerade mit Olympia beschäftigt, habe ich gehört. Wir sind ja hier in Rostock, das ist ja immerhin eine Stadt, die auch mit dem Segelthema zu tun hat. Aber wir starten mal ganz klassisch. Meine mittlere Tochter Mathilda, die spricht ja hier das Intro ein. Und auch dich würde ich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst. Was würdest du ihr sagen?
Ja, liebe Mathilda, was würde ich dir sagen? Ich würde ganz klar sagen, dass ich Kinder, Jugendliche und Menschen, die im Sportverein aktiv sind, den Rücken stärken, dass sie ganz viel Gutes tun können für die Kids und für die Gesellschaft. Und ja, am Ende schaue ich, dass Sportvereine zu Bildungsorten werden, die dir, liebe Mathilda, am Ende auch weiterhelfen, fürs Leben was zu lernen und ja, ganz bescheiden auch dir neue Freude und Freunde beschenken und ganz viel Spannendes fürs Leben mitgeben.
Ja, die Mathilda ist ja tatsächlich auch in einem Sportverein. Sie ist in einem Basketballverein bei den Rostock Seawolves.
Cool.
Spielt allerdings nicht auf dem Platz mit dem Ball, sondern ist im Cheerleading mit dabei. Und die trainieren dann auch zweimal die Woche. Und Mich interessiert erstmal, hast du eigentlich schon als Kind Sport gemacht, also so richtig klassisch von der Pike auf?
Oh ja. Ja, also ich bin tatsächlich in einer Familie groß geworden, die dem Pferdevirus verfallen ist. Und damit hatte ich schon ganz früh erste Erfahrungen auf dem Pferderücken oder vielmehr auf dem Ponyrücken gemacht und mit 3 Jahren sozusagen ins Reiten und Voltigieren eingestiegen. Und ja, auch tatsächlich mein schlimmster Unfall war gleich mit 3 Jahren den Arm gebrochen, als ich vom Pony runtergefallen bin. Also von der Seite ja, von Anfang an dann mehr aus, ja, zunächst Hobbysicht, aber dann wird es dann doch mehr im Leistungssport, mehr und mehr, genau.
Ja, vielleicht kannst du uns auch noch mal eine Idee geben, wie du so aufgewachsen bist, auch dann so Richtung Arbeitswelt. Da haben wir ja irgendwie auch alle unterschiedliche Reisen genommen sozusagen. Kannst du dich noch erinnern, wann du dich das erste Mal gefragt hast, was du eigentlich so machen willst und was dich dann auch bewegt hat, diese Richtung einzuschlagen?
Ja, spannend war eigentlich, ich wusste dann relativ schnell, was ich nicht machen wollte. Das definitiv. Also ich glaube, das hilft in jungen Jahren gut weiter, wenn man so ein bisschen nach dem Ausschlussverfahren auch vorgehen kann und darf. Und ich hatte immer irgendwie im Kopf, was aufzubauen. Das war bei den Pferden so, sprich junge Pferde ausbilden. Das war bei uns dann auf dem Reiterhof oder auch in der Firma von meinem Vater. Also es war immer irgendwie das Thema, was aufbauen, was weiterbringen, entwickeln. Und der schöne Twist war dann tatsächlich, dass ich aber irgendwann entschieden habe, es ist zwar jetzt irgendwie gut und es war viel Leistungssport im Springreiten bei mir, aber ich möchte auf alle Fälle nichts Berufliches auf Dauer mit Pferden direkt machen, einfach weil ich da sehr, ja, aus einer sehr positiven Stimmung heraus das Thema eben als Hobby dann lassen wollte.
Und ich finde, das macht ja auch einen Unterschied. Also wenn man etwas, was man als Hobby liebt, wenn man das dann als Arbeit umwandelt, dann verändert es sich irgendwie, wenn man muss dann damit ja irgendwie auch Geld verdienen. Man kann nicht, man sollte. Und bei mir war das ein bisschen die Musik, die war lange Hobby. Irgendwann war so der Punkt, wo wir gesagt haben, es wäre eigentlich cool, wenn wir einen Job daraus machen könnten.
Ja, ja.
Was wir auch probiert haben. Bei mir hat es nicht geklappt, aber bei einem Freund hat es immerhin geklappt. Der lebt jetzt davon. Und er ist jetzt sozusagen professioneller Musiker, muss aber auch bei jedem Song irgendwie schauen, wie kommt das an, ja. Also wie erreicht das die Leute? Die Resonanz ist jetzt entscheidend und das ist natürlich ein Unterschied, wenn man damit die Miete bezahlen muss.
Absolut, also das ist ein totaler Spagat, den du da gehst und das ist für viele sicherlich auch ganz spannend zu sagen, man kann sein Hobby zum Beruf machen und ich würde auch heute sagen, dass ich vieles, weil der Sport auch mein Hobby ist, im weitesten Sinne auch das Sportmanagement, das habe ich schon irgendwie auch zu meinem Beruf gemacht, aber ich glaube so mit einer extrem tiefen Verbundenheit, wie du es mit der Musik hattest, wie ich es mit den Pferden hatte, da muss man dann schon auch tatsächlich realistisch bleiben, wo man die Grenze ziehen möchte, damit es auch eine schöne Sache bleibt. Ne? Genau.
Und was hat dich denn geprägt? Gab es irgendwie gute Tipps von Menschen? Waren es die Pferde, die dir irgendwie geholfen haben?
Ja, also ich würde sagen, Pferde sind schon mal ein super Mentor an der Stelle. Ja, also zu dem Thema Führung habe ich unglaublich viel gelernt, weil ich in meiner ganzen Jahren, also roundabout 1000 Pferde geritten bin und das zeigt natürlich eine enorme Vielfältigkeit, was du da irgendwie erlebst, welche Pferde wie auf dich reagieren und wie du sie vielleicht auch als Freund und ein Partner irgendwo gewinnst. Also das hat, glaube ich, sehr viel aus der Sicht gebracht, wie ich heute dann auch mich so ein Stück weit auch als Führungskraft sehe, ganz klar.
Und wie hat es dich geprägt?
Es ist tatsächlich ein Weg, der über klare Kommunikation geht, über Vertrauen, über ja wirklich Körpersprache und ja Verbindlichkeit auch. Also Pferde lieben teilweise Routinen, sie mögen aber auch gewisse Weise, dass man, selbst wenn man unter Stress steht, das bestenfalls gut runterregulieren kann, weil sonst überträgt sich es natürlich auch. Und
ja.
Ich finde, da gibt es ganz viele Dinge. Und natürlich das Verantwortungsthema. Also wenn du ein Pferd hast, da kannst du nicht sagen, oh, heute habe ich keine Lust. Man macht einfach. Und dieses Machen und Ausprobieren und Testen und neue Wege gehen und alle, ja, sag ich mal, Herausforderungen einfach anzunehmen und zu sagen, ja, jetzt muss ich es morgen wieder versuchen, vielleicht mit einer Nuance der Veränderung, um zu gucken, wie es wird. Das, ich glaube, das hat einen guten Blick geschärft. Also da würde ich auf alle Fälle die Pferde als super Mentoren sehen. Auf der anderen Seite natürlich hat man auch so gewisse Vorbilder. Ich hatte wirklich immer das Glück, dass ich mit Menschen arbeiten durfte, die das Positive in einem gesehen haben und gesagt haben, ich denke an dich, ich glaube an dich. Und das bringt natürlich, das sehe ich auch heute, junge Menschen einfach so weit nach vorne und so in die Resilienz, wenn man wirklich einen Mensch hat oder Menschen um sich herum hat, die an einen glauben und die einen irgendwie stärken, auch wenn es... Ja, schwierige Zeiten haben wir alle, haben auch vor allem die Jugendlichen heute mit allem, was draußen in der Welt los ist, wie viel Fragmentation dabei ist, wie viel Unruhen, was die Weltlage angeht, was vielleicht die Familien, die teilweise ja auch mehr und mehr irgendwo vielleicht auseinanderfallen, der Gedanke dahinter. Also da passiert ganz viel, wo vielleicht auch viele Ängste sich ergeben. Also viele Studien zeigen ja auf, dass die Kinder heute deutlich mehr mit so einem Angstgefühl leben, auch was soll ich machen in dieser Welt? Wo gehöre ich hin? Was ist mein Platz? Und da ist es echt wichtig, mit welchen Menschen man sich auch umgibt. Und da wünsche ich wirklich jedem, dass er einen guten Freund an der Seite hat, der einen da bestärkt und an einen glaubt. Ja.
Das habe ich auch gerade gelesen, dass nicht nur bei den jüngeren Generationen, sondern vielleicht auch gesamtgesellschaftlich mittlerweile so eine Angst da ist, weil eben diese Zukunft so ungewiss ist. Sie wird auf jeden Fall sehr anders sein als das, was wir bisher erlebt haben. Und das löst natürlich ein großes Unbehagen aus. Und da ist es natürlich extrem wertvoll, wenn es Menschen gibt, die sich mit einem beschäftigen und einem auch Mut zusprechen und sagen, das wird schon, also auch eine gewisse Sicherheit vermitteln. Das ist natürlich sehr wertvoll dann.
Mhm. Absolut. Also wenn wir jetzt so schauen, bei Anpfiff ins Leben, da haben wir tagtäglich mit ganz vielen Menschen aus Sportvereinen zu tun. Das ist der Trainer, das ist bei uns in unserem Falle auch das Konzept, dass Lernbegleiter am Verein aktiv sind, dass wir eine Berufsorientierung, eine schulische Förderung auch unterstützen im Rahmen des Sportvereins, weil wir einfach glauben, der Sportverein ist auch so ein total positiv belegter Ort für Kinder und Jugendliche. Da ist man mit seinen Freunden zusammen, da lernt man dann auch viel leichter und man motiviert sich gegenseitig. Man verliert zusammen, man gewinnt zusammen. Also da passiert ja ganz viel in einer Phase, die super kritisch ist, also die Pubertät, wo auch viele Höhen und Tiefen kommen und emotionale Einschnitte, die man gar nicht handeln kann zunächst. Ne? Also das ist dann schon ganz besonders. Und da sehe ich beispielsweise den Trainer als eine extreme Schlüsselposition und eine Schlüsselfigur in dieser ganzen Entwicklung. Und von daher sind wir tatsächlich total dabei, dass Sportvereine ganz wichtige Rolle neben Schule und der Familie auch spielen sollten. Ja,
da kommen wir nachher bestimmt ja auch nochmal dazu. Hattest du auch so Trainer oder Führungspersönlichkeiten, die unbequem waren? Vielleicht kennst du ja diesen Film Whiplash, diesen amerikanischen Film, da geht es ja um diesen Schlagzeuger, der so einen ultraharten Trainer hat, der ihn eigentlich immer schlecht macht, könnte man denken, aber eigentlich will er das Beste aus ihm rausholen mit dieser super strengen, harten Art.
Es ist ja so ein bisschen das Bild des Diamanten, der ja auch unter Druck zu was ganz Schönem wird, ne?
Ja, wird dann immer gern genommen, der Satz, genau.
Ich glaube, also mein Gefühl sagt mir jetzt in meiner Welt vor 30 Jahren, 25 Jahren Leistungssport, da hatten wir kein Mentaltraining. Da hatten wir auch nicht irgendwie Trainer, die eine Hintergrundausbildung vielleicht im pädagogischen Umgang hatten. Die hatten einen extrem hohen Skill, was die fachliche oder technische oder irgendwo halt auch die Anforderungen der Sportart bedeuten. Aber wirklich so dieses Umgang, der war schon teilweise auch härter, muss ich auch sagen, auch in meiner Zeit. Dann kam natürlich auch so ein bisschen die Situation, auch meine Eltern haben sich jetzt nicht ganz nur so rausnehmen können, dass sie gesagt haben, es ist immer alles gut. Nee, da gab es auch ein bisschen Druck dahinter natürlich, weil da viel auch Investment drin steckte. Und
geht's auch um Erwartungen, ne?
Da sind Erwartungen. Ich hatte auch ganz früh die Situation, dass ich sozusagen einen wirtschaftlichen Beitrag zu unserem Pferdesport hatte, nämlich dass mein Vater, der hat sehr viel auch mit Pferden gehandelt und da war halt, umso besser die Pferde gesprungen sind, umso bessere Platzierungen sie hatten, umso wertvoller wurden sie halt. Und da war natürlich schon so mit...
Und das war dein Job?
Ja, so mit 11, 12, 13 fing das natürlich alles an, dass man da auch dann seinen Beitrag geleistet hat oder einfach auch die Pferde vorgestellt hat und natürlich tatsächlich da auch performen musste.
Nach dem Motto, die Käufer kommen gleich, bitte nochmal den Blackie da einmal ja, fertig machen.
Also es war also eine wahnsinnig spannende Zeit. Das soll jetzt gar nicht negativ klingen, aber ich hatte wirklich, wir hatten ganz viele verrückte Menschen bei uns als Kunden, sei es die Saudis.
Ja, erzähl doch mal gerne so ein bisschen Anekdoten. Das ist doch interessant. Gab es da auch dann Saudis oder also Leute, die von fern herkamen? Habt ihr dann auch so Araber und alles Mögliche verkauft? Ich meine, ich bin ja kein Experte.
Ja, also es waren ja alle Springpferde, sprich der Name.
Also ich glänze jetzt natürlich mit ganz gefährlichem Halbwissen hier.
für das liebe Publikum und insbesondere für dich, Gabriel. Also der Markt der Springpferde, man hat in Deutschland immer sehr gut die Holsteiner gezüchtet, also eher so in deine Region nach oben hoch. Das war eine heiß beliebte Rasse, weil man da wusste, okay, die haben genug Vermögen, nennt sich das, und die konnten Häuser springen. Und ja, mein Vater hatte dann ein gutes Händchen und dann waren tatsächlich Saudis, Scheichs, Russen, verschiedenste Oligarchen. Also wir hatten sehr viel Publikum.
Geht es ja auch darum, wie macht man Business mit denen, ja? Also,
Also mein Vater hat immer auf den Handschlag gesetzt, bis heute. Und das ist Gott sei Dank im Pferdesport noch teilweise anerkannt. Also von daher, der Handschlag, das ist noch eine schöne Geste, die wünsche ich mir manchmal.
Und wie ermittelt man eigentlich auch den Wert eines Pferdes?
Das würde mich auch interessieren. Wie man so schön sagt, der Wert ist das, was der andere darin sieht. Von daher.
Ja, wie bei der Kunst, ja?
Ja, ein Stück weit schon. Aber natürlich hat man so eine gewisse Vorstellung nach Ausbildungsstand, nach Klasse, nach Qualität des Pferdes, wo man schon eine gewisse Einordnung vornehmen kann. Aber ja, auch das hat sich enorm gewandelt. Also das war wirklich spannend, dass wir damals sehr schon international unterwegs waren und auch ich viel im Ausland aktiv war. Aber unterm Strich.
Und die kamen dann aber alle zu euch oder seid ihr dann schon auch gereist?
Nee, also tatsächlich zum ersten Probieren, Austesten ist man dann zu uns gereist, genau. Ja.
Und in welcher Preiskategorie ist man da so unterwegs, wenn man da ganz oben mal zugreifen will? Da kann man schon viel Geld ausgeben, ja?
Ja, da ist alles dabei. Also so heutige Preise, da werden Pferde auch im Springsport zwischen 5 Millionen, 10 Millionen gehandelt. Das war jetzt nicht die Preiskategorie, die wir damals hatten. Das kann ich so viel gar nicht sagen. Aber also das ist schon Wahnsinn. Ich habe auf letzte Studie gelesen, die Wertschöpfung, die Bruttowertschöpfung ist im Reitsport weltweit höher als in Fußball und in anderen Sportarten wie Formel 1, weil alles, was ja mittlerweile im Pferdesport auch durch die Welt geflogen wird, wo Turniere sind, beziehungsweise in Miami am Strand eine eigene Reitarena aufgebaut, in Paris am Eiffelturm direkt darunter auch schon mal. Also man versucht da schon viel zu bewegen und es gibt jetzt seit neuestem auch von einem Amerikaner eine Super League, also ähnlich wie im Fußball, wo es um extrem viel Preis geht, in Millionenhöhe geht. Also das ist schon auch ein Weg, wo man wirklich sagen muss, aus Horsemanship, also aus Pferdefachmannsicht, würde man sagen, weniger ist mehr. Das sind am Ende immer noch Tiere und das war auch so ein bisschen der Grund, wo ich dann gesagt habe, also diese Kommerzialisierung, das ist alles gut, aber es ist am Ende, ist das Pferd über eine einfache Karotte und in seinen Stall und seine Weide und den Freilauf und alles, was es ermöglicht bekommt, im Sinne des Pferdeseins. Das ist eigentlich das, was optimal ist. Und wobei natürlich.
Kennst du noch Rivalen der Rennbahn?
Ja.
Es gab ja diese TV-Serie.
Ich wollte Bibi und Tina reinbringen.
Auf ZDF früher. Ja, Bibi und Tina kenne ich natürlich über meine Kids. Ja, was wir bei uns ja im Sommer immer haben am Strand hier in Rostock-Warnemünde ist Polo. Also das dann schon auch hochklassig besetzt mit Brands, die das dann sponsoren und auch der Society, die dazugehört. So.
Ja, nee, also das hat, also ich finde auch, also man tut extrem viel im Reitsport. Die Pferde sind super top betreut. Also da kann ich wirklich aus Pferdesicht und letztendlich auch aus Tierschutzsicht nichts sagen, was da wirklich nicht getan wird. Da ist man in Kooperation auch mit den entsprechenden Tierschutzverbänden. Also da ist man sehr nah dran. Ich habe ja auch sehr lange in Aachen gearbeitet beim CHIO, durfte da einige Projekte mit bewegen und letztendlich auch bis hin zur Weltmeisterschaft als Projektmanagerin. Und was wir da alles dafür getan haben, die besten Bedingungen zu schaffen. Also manchmal an manchen Tagen esse ich schlechter als mein Pferd. Kann ich klar sagen.
Aber wir sind natürlich hier nicht in einem Pferdepodcast, auch wenn das gerade mal interessant ist, weil wir das so hier auch noch nicht besprochen haben. Uns interessiert natürlich schon auch deine Story, wie es dann weiterging, wie bist du zu deinem jetzigen Thema gekommen?
Also meine Wege aus dem aktiven Reitsport hat mich dann wirklich kurz vorm Studium, ich habe mich dann entschieden, dass ich ein Ausland, also ein Studium machen möchte. Ich habe internationale BWL studiert,
Das war für mich auch relativ klar, nachdem ich aber auch fairerweise erst die Realschule gemacht hatte. Dann durfte ich mich ein Stück weit ein Jahr lang auch etwas umschauen und mit vielen Praktika mich auch irgendwo sichern, dass ich noch weitermachen möchte mit der Schule, und habe dann mein Fachabitur gemacht und dann eben entschieden, ich möchte auch studieren. Und für dieses Studium war ein Praktikum notwendig, ein Pflichtpraktikum. Das habe ich dann, wie gesagt, das erste Mal in Aachen gemacht und bin da eben so über die Großsportveranstaltungsschiene auch dann wirklich reingekommen. Dass es mit dem Pferdesport zu tun hat, ist für mich natürlich eine super, super tolle Sache gewesen. War auch sehr außergewöhnlich, meine Zeit dort. Also großen Dank an alle, die mich da supportet haben und mich auch in Verantwortung gebracht haben. Das war eine mega geile Zeit. War aber für mich auch klar, ich hatte da ein Angebot für eine Ausbildungsstelle gleich im ersten Moment. Und irgendwie habe ich gefühlt, nee, ich will irgendwie noch ein bisschen internationaler erstmal gehen, und habe dann mein Studium in Teilen in Heidelberg gemacht. In Teilen war ich dann aber auch immer wieder unterbrochen in Aachen. Und dann sollte ich fürs letzte Semester, musste ich in Heidelberg wieder andocken, damit ich da einfach auch den Abschluss mache. Und ja, war dann eigentlich auf dem Sprung in die USA. Dann kommt die Liebe dazwischen. Das ist ja auch manchmal spannend. Und ja, dann hat es mich tatsächlich in meiner Werkstudentenzeit, wo ich im Golfclub in St. Gellenroth auch im Sportmanagement war, kam es dann eben auch zur Initiative Anpfiff ins Leben, bei der ich heute auch arbeite. Und ich fand das damals sehr, sehr spannend, und man war da gerade auch im Aufbau und hat da versucht.
Ja, erzähl gern mal, wie das alles entstand.
Ja, also es war, Anpfiff ins Leben war damals schon eine Organisation, die, sag ich mal, gestartet hatte bei der TSG Hoffenheim, also den Bundesligisten im Fußball. Und da war man sich sehr sicher, dass man weiß, okay, viele Talente werden ja gar nicht am Ende den Weg in den Profifußball schaffen. Sprich, Hoffenheim hat sich da ganz klar schon positioniert und eine sehr starke Verantwortung in die Ausbildung der Jugendlichen gebracht und hat klar gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass die eben nicht nur den Fußball im Kopf haben, sondern auch schulisch, beruflich sich ein zweites Standbein aufbauen. Und wenn es dann klappt mit der Karriere, genau, also wenn es dann klappt mit der Karriere, ist es top, aber wenn nicht, haben sie halt ein super Backup. Und das ist schon sehr außergewöhnlich, mit welcher Stringenz und Konsequenz man das auch durchgespielt hat und auch letztendlich verfolgt hat. Und der Partner genau für diese Bausteine, also für Schule, Beruf und soziale Kompetenzen, das war eben Anpfiff ins Leben. Nur, dass wir über die Jahre einfach so viele Anfragen bekommen haben und Vereine nach diesem Modell auch ihre Entwicklung machen wollten, hat dazu eben geführt, dass man gesagt hat, man braucht irgendwo noch eine Verstärkung, und da soll so ein bisschen der Blick zwischen Betriebswirtschaft, zwischen Vermarktung, zwischen Marketing, aber auch Kommunikation, um einfach neue Partnerschaften auch zu gewinnen. Und ja, das Puzzleteil hatte gefehlt, und ich hatte das Glück, dass ich in meiner Zeit tatsächlich dem Herrn Hopp mehrfach über den Weg gelaufen bin, als ich da im Golfclub als Werkstudentin gearbeitet habe. Und eines Tages stand er halt eben vor mir und ja, meinte, er hätte da gehört, da gäbe es jemand Junges, Ambitioniertes, und er könnte da jemanden für die Organisation gebrauchen mit meinem Profil. Und so kam dann auch eins zum anderen, dass es eben nicht in die USA ging und dass es dann am Ende wirklich der Entschluss für Anpfiff ist. Und siehe da, ganz schön lange bin ich schon dabei, mit ganz vielen Möglichkeiten, die wir rechts und links auch geschaffen haben, auch der eigenen Entwicklung. Das war mir immer wichtig.
Und dann hat er dich angesprochen und gefragt.
Genau.
Und was hast du gesagt? Wir überlegen es uns, wir melden uns.
Spannenderweise. Also ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich in einer sehr privilegierten Situation und hatte mehrere Optionen, unter anderem auch im Golfclub selbst im Eventmanagement zu bleiben. Im Grunde hat er sich Konkurrenz im eigenen Haus gemacht. Und ich fand irgendwie die Idee, wie ich es anfangs meinte, so dieses Aufbauen und wirklich was entwickeln und zu sehen, dass da so ein Unternehmergeist in so einer guten Sache drin steckt. Das hat mich total fasziniert. Also sozusagen mein BWL-Studium mit der Idee, dann auch irgendwo was Gutes zu tun, schon früh zu verbinden. Das ist auch irgendwie ein Privileg. Und dann habe ich einfach die Chance ergriffen und ja, habe das Angebot eben angenommen. Und da gibt es ja noch eine zweite Figur, den Herrn Nagel dazu, also der zweite Gründer. Und mit dem dann im Duo und im Team, was schon da war und tolle Sachen gemacht hat, da einfach die Organisation auszubauen, zu skalieren und noch mehr Wirkung zu erzeugen. Das ist ja das Entscheidende, was wir tun. Ja.
Und das ist ja auch eine super Gelegenheit. Also wann wird man mal von Herrn Hopp oder jemand aus dieser Liga angesprochen für ein Projekt, was man dann auch noch aufbauen kann? Ich meine,
ja.
Dahinter steckt für mich ja auch immer ein bisschen die Frage, woran erkennt man eigentlich Gelegenheiten? Ne? Man ja. sagt so im Englischen ja. Opportunity knocks.
Ja.
Man muss die Tür aber aufmachen. Ne?
Also wenn man morgens um 8 Uhr an der Mitgliederrezeption im Golfclub sitzt und eben wartet, bis die Mitglieder oder auch Kunden kommen und sich für den Tag auf dem Golfplatz vertreiben möchten, dann denkt man, glaube ich, nicht an so eine Chance, dass sowas vorbeikommt. Aber
hast du ja, nicht mitgerechnet?
Ne? Habe ich definitiv nicht mitgerechnet, aber umso schöner, ja, dass ich das eigentlich schon immer so gerne gemacht habe. Also ich habe da auch gerne den Teil im Golfclub gemacht, weil man einfach wirklich stets im Austausch mit Menschen war, die irgendwo ja schon was erreicht hatten, auch da viele Vorbilder gesehen, und das hat mich schon irgendwie inspiriert. Und ja, wie gesagt, sehr überraschender Moment, muss ich wirklich sagen. Ich habe ja, ich war tatsächlich erstmal sehr baff und war gleichzeitig dann eben abends nach Hause, und dann sind ja oftmals so die Freunde und Eltern eher die am Spügeln, was ist da gerade passiert? Wirklich? Ich so, ja. Und dann ging das seinen Weg tatsächlich ganz gut, ja.
Wir hatten hier im Podcast übrigens mal eine Folge zum Thema Coworking Spaces auf Golfplätzen.
Ah, okay.
Da war die Carolina Hinrichsen zu Gast, ist jetzt auch schon eine Weile her, aber interessant war da eben auch, dass man Golf und Business irgendwie verbindet und dass Leute, die natürlich oft in Führungspositionen sind, die dann da unterwegs sind, eben auch nochmal für einen Call da in diese Golfblocks verschwinden können, diese Cubes. Das war schon sehr interessant und zeigte eben auch die verschiedenen Möglichkeiten, die es dann so gibt.
Transportabel, ne? Ja.
Aber bei dir ging es dann erstmal weiter Richtung Anpfiff. Erzähl doch mal, wie du diese Organisation erlebt und kennengelernt hast und wie ihr sie dann auch weiterentwickelt habt.
Also zunächst, als ich begonnen hatte, ich glaube, in Summe waren es circa 8 festangestellte Mitarbeiter und natürlich über die Vereine, die dazu kamen, auch noch ja, Kollegenkreis mit Trainern und auch Lernbegleitern. Aber die Grundidee war einfach, man stand an einer ja, Stelle, wo man gesagt hat, wir haben wirklich viele Nachfragen, viele Vereine wollen nach diesem Modell, Sport, Schule, Beruf, Soziales zu kombinieren, auch ihre Arbeit machen und für die Jugendlichen da auch wirklich da sein. Und man hat sich dann wirklich gefragt, wie kriegen wir das weiterentwickelt im Sinne von einer Skalierfähigkeit? Und da ging es darum, erstmal viele Partnerschaften aus der Wirtschaft zu schließen, mit neuen Stiftungen auch anzubandeln, die das mitfinanzieren. Aber halt letztendlich auch an jedem Standort, sei es jetzt zu Beginn war es dann ja an 3 Orte, also Walldorf, Zützenhausen, dann kam St. Leon Roth als Frauenförderzentrum dazu. Das war meine erste Aufgabe, das Nachwuchsleistungszentrum sozusagen der TSG Hoffenheim Frauen, Mädchen- und Frauenabteilung zu entwickeln. Und ja, wenn man dann sieht, dass auch die TSG hier eine der ersten waren, die in den Frauensport investiert hat und das für uns irgendwie gar kein Thema war, ob jetzt Mann oder Frau, sondern es einfach gesagt haben, jeder, der wirklich irgendwo möchte, das ist ja diese typische Diskussion, die gerade geführt wird mit der Lou Edna, also für den FC Union Berlin.
Unglaublich, ne?
Unglaublich. Ich fand es ganz toll, dass sie gesagt hat, für sie war es nie Thema und sie würde sich auch wünschen, wenn kein Redakteur oder Journalist mal wieder fragen würde, was es bedeutet, eine Frau im Fußball zu sein. Also das finde ich schön, dass sie das so klar ausgesprochen hat, weil es war.
Sie ist natürlich die Erste, ja. Und von daher gibt es viele Fragen, aber ich habe auch diesen ganzen Shitstorm und diesen Hate überhaupt nicht verstanden. Dass jedenfalls noch sehr viel Aufbauarbeit notwendig, auch gesellschaftlich. Ihr habt auch viel Aufbauarbeit geleistet. Gib uns doch mal so einen Einblick, wie groß seid ihr, mit wie vielen Vereinen arbeitet ihr? Das ist ja schon sehr viel gewachsen.
Ja, also jetzt, wir sind dieses Jahr 25 Jahre jung. Ich habe, wie gesagt, vor 16 Jahren bei Anpfiff gestartet. Da hatten wir eben 2 beziehungsweise 3 Jugendförderzentren. Heute haben wir eine Basis, dass wir 60 festangestellte Mitarbeiter sind in Vollzeit. Wir haben in den entsprechenden Vereinen, also 11 an der Zahl, haben wir 300 Trainer angestellt. Das sind tatsächlich Trainer von tatsächlich der Papa, der eine Jugendmannschaft trainiert und von uns gewisse Fort- und Ausbildungen, Lizenzen auch erhält, bis hin wirklich junge, ambitionierte Trainer, die auch dann ihren Weg vielleicht in weitere Sphären der Bundesliga gehen möchten, die wir hier auch mitqualifizieren. Und wir haben entsprechend 120 Lernbegleiter. Das sind Referendare, das sind Studenten, das sind aber auch wirklich Lehrkräfte an verschiedenen Hochschulen und Universitäten oder auch Schulen aus der Region, die uns dann eben auch im Betreuungsmodus auch helfen, Kinder und Jugendlichen hier im Verein zu unterstützen. Und in Summe betreuen wir jeden Tag 3.500 Kinder und Jugendliche mit diesem Personal. Und das heißt eben, dass die Kinder ganz klar in erster Linie zum Fußball, zum Eishockey, zum Golf, zum Handball hier zu uns kommen in die Vereine, aber halt immer dieses Allround-Paket dabei haben, also schulische Förderung in Anspruch nehmen dürfen können. Die berufliche Orientierung, ganz wichtiger Baustein, also diese, was wir vorhin hatten mit der Orientierungslosigkeit, die stark zunimmt, was es für Möglichkeiten aus viel zu vielen Optionen gibt. Das ist ein Thema, was wir sehr systematisch die 2 Jahre vorm Schulabschluss mit an die Hand nehmen, die Jugendlichen ihnen Praxiseinsichten geben, das Partnernetzwerk aus der Wirtschaft eben auch unterstützt mit speziellen Programmen, da frühzeitig irgendwie Einblicke zu erhalten, bis hin dann eben zu einer Ausbildung. Ja, und die Sozialkompetenzen, die werden auch über ganz viele Projekte gemacht, wo wir immer wieder mit auch verschiedenen anderen Personengruppen, sei es Senioren, sei es Menschen mit Behinderungen, sei es Obdachlosen, also ganz viele gesellschaftliche Einblicke und Begegnungen schaffen. Genau.
Okay.
Das ist mal so das Kernelement. Und über die Jahre hat sich eben auch noch eine Vereinsberatung entwickelt. Auch ganz wichtig, auch das, weil wir einfach natürlich nicht selbst noch mehr Personal im Sinne des direkten Einsatzes fördern können, sondern wo wir Vereine uns klar mit einer Beratungsmannschaft auf den Weg machen und Vereine nach diesem Modell auch beraten, an die Hand nehmen, wie sie ihre Vereine eben zukunftsfit machen. Und da geht es uns vor allem darum, die Menschen, also die Ehrenamtlichen, da auch zu stärken und zu qualifizieren und ihnen die richtigen Tools und vor allem Bestärkungen auch zu geben. Genau.
Und die sind ja alle mit Leidenschaft dabei. Also wer sich ehrenamtlich engagiert, dann vielleicht sogar noch im Vorstand, das ist damit viel Herz und emotional investiert in der Regel. Ich kenne das ja auch. Gleichzeitig ist es auch oft so, wie ich es kennengelernt habe, dass das Geld knapp ist und dass man dann eben schauen muss, wie man es macht. Also wie ermöglicht ihr denen denn eine Zusammenarbeit mit euch?
Ja, also so die Quintessenz ist tatsächlich, wenn die Vereine zu uns kommen, also entweder fehlt uns Geld oder es fehlt uns das Ehrenamt. Und wir sagen, wir setzen halt ganz klar an einem professionalisierten Ehrenamt auch an und helfen dann wirklich die Menschen in verschiedenen Beratungsprojekten. Also als Verein ist man meistens als Mannschaft unterwegs und kann sich in verschiedene Projekte bei uns einbuchen. Die Projekte sind alle kostenfrei, aber mit dem Hintergrund, dass entweder eben verschiedene Stiftungen oder auch die Dietmar-Hopp-Stiftung selbst beziehungsweise auch die Wirtschaft diese Projekte fördert, weil es hat natürlich einen absoluten Benefit, wenn ich regional ein Projekt unterstütze, was in meinem direkten Umfeld von der Firma liegt. Da habe ich das Thema, dass die Mitarbeiter davon profitieren, weil vielleicht genau ihr Verein mit den Jugendlichen, mit den Kindern, die sie dort auch haben, als Mitglied dann auch profitiert in seiner Entwicklung. Und auf der anderen Seite ist es auch eine wirkliche Plattform fürs Recruiting. Auch da entwickelt sich der Verein mehr und mehr hin für Unternehmen. Und ich glaube, summa summarum ist einfach wichtig zu wissen, jeder Verein hat am Ende so eine Potpourri an ähnlichen Herausforderungen. Was wir halt ganz klar machen, ist auch Vereine zusammenbringen mit anderen Vereinen, also mit anderen Vereinsvertretern. Das ist, man kennt es, man hat oft so seine hektische Vereinsaktivitäten, die man schnell erledigen muss, aber hat eigentlich wenig Zeit, nach rechts und links zu gucken, weil ja alle unter Druck und viel Feuer haben. Und das ist was wir ganz klar machen, dass wir die Menschen zusammenbringen. Man redet über dieselben Herausforderungen und man vernetzt sich, man teilt plötzlich Ressourcen, also wirklich der Aufsitzrasenmäher, der wird plötzlich an 3 Vereine verliehen und man macht damit sogar wieder ein bisschen Geld und die anderen Vereine sind dankbar, dass sie keinen eigenen kaufen müssen. Und solche Dinge entstehen aus so ganz banalen Begegnungen, aber am Ende reden, ist ja immer hilfreich, reden miteinander. Aber wir machen auch sehr strukturelle Förderung. Also wir haben gerade das jüngste Projekt aufgesetzt, wo Jugendliche einen Bildungsraum im Verein erhalten sollen. Also von Eiche rustikal, wie man es so kennt, mit den Täfelchen an der Wand. Der wird über 2 Jahre, wird einerseits Geld gegeben, um diesen Raum umzugestalten, modern einzurichten, was wirklich der Verein als Gesamtleistung tätigen muss. Auf der anderen Seite erhält der Verein auch einen Bildungsgutscheine von uns, um sich dann wirklich in diesen Themen, fülle ich diesen Raum mit Leben? Wie kann ich mein Ehrenamt beleben? Wie kann ich diesen Raum auch für Kinder und Jugendliche dann auch inhaltlich gestalten, dass dort auch was stattfindet, was eine Bildungskomponente auch wieder inne hat? Und ja, also diese beiden Elemente zusammen, das ist der Wahnsinn. Wir haben da die letzte oder vielmehr die erste Runde 20 Vereine begleitet über 2 Jahre. was da alles passiert, also von Mitgliederzuwächsen, von Sponsoren, die sich plötzlich, weil das Konzept stimmig ist, viel mehr dafür interessieren, dort zu unterstützen. Also die Wirkung wirklich sehen, anstatt irgendeine Bande nur zu unterstützen und eine Logopräsenz. Also das ist, ich find's großartig, wenn man überlegt, dass in Deutschland sich knapp 30 Millionen Menschen ehrenamtlich engagieren. Natürlich nicht mehr so.
Ja, Deutschland ist schon krass, oder?
Das ist richtig.
Auch im internationalen
enorm.
Vergleich.
Genau, aber es verändert sich halt, wie man sich engagiert. Man engagiert sich mehr punktuell, eher mal temporär. Man verpflichtet sich nicht mehr so klassisch, wie man das kennt. Man ist einmal Vereinsmeier, schon ist man es immer und durchgängig, sondern da muss halt auch der Verein seine Strukturen anpassen, dass das attraktiv bleibt und dass er da irgendwo vielleicht kleinere Aufgaben verteilt, weil das ist natürlich auch häufig so, dass wir im Ehrenamt extrem viel Haftungsthemen haben. Also das kann kaum jemand, der sagt, er will sich freiwillig engagieren, kann das kaum bewältigen oder kaum diese Haftungslast tragen. Und das schreckt natürlich auch ab. Also wir sind da typisch deutsch auch sehr bürokratisch und sehr haftungsgetrieben. Das müsste man letztendlich auch nochmal aus politischer Sicht besser betrachten. Genau, aber es gibt so viele spannende Felder, wo vielleicht heute die Politik noch nicht bedient oder sich zurückzieht, die natürlich dann so ein bisschen auch eher privatwirtschaftlich oder aus der Zivilgesellschaft unterstützt wird. Per se ja eine gute Sache, dass wir so gemeinschaftlich aktiv sind, aber aus meiner Sicht auf Dauer nicht tragfähig, dass unsere Gesellschaft alles mehr und mehr auch aufnimmt. Da müssen noch bessere Strukturen geschaffen werden. Und wir glauben halt klar, dass irgendwie so das Invest in Beton im Sinne von neue Sporthallen und Co. ist alles richtig und wichtig. Aber es geht eigentlich um die Befähigung und die Stärkung der Menschen, dass auch das Ehrenamt am Ende nicht ausbrennt unter aller Last. Ja, genau.
Ja. Und ich glaube, das Ehrenamt, das ist auf so vielen Ebenen wichtig, ne? Das ist auch für unsere Demokratie am Ende wichtig, weil Menschen begegnen sich da, unterschiedliche Menschen kommen zusammen und wollen was bewegen. Was gibt's Schöneres? Ich habe das oft erlebt bei uns zum Beispiel bei den Eisbademeisters, da kommen immer wieder unterschiedliche Menschen zusammen und wir sammeln dann Spenden und obwohl wir noch keinen Verein gegründet haben. Wir arbeiten dann immer lieber mit Vereinen zusammen,
da sind wir
die
wieder.
Übernehmen dann diese ganze Arbeit.
Da sind wir wieder bei der Bürokratie.
Ja, genau. Dann brauchst du halt wieder einen Vorsitz und einen Protokollanten und wir suchen uns dann lieber Vereine, für die wir das dann tun und wir sind ja am Ende auch so ein Mix. Also wir machen was, das Eisbaden, da geht es um Storytelling, Community Building und Fundraising und dann sorgen wir am Ende dafür, dass es gut klappt. Also wir arbeiten, wie gesagt, mit Vereinen zusammen und die sind dann oft auch schon geübt da drin. Bei uns war es wirklich so, dass da auch enorme Summen zusammengekommen sind. Wir haben ja im ersten Jahr in 2 Monaten 10.000 Euro gesammelt, bis heute 75.000 Euro gesammelt. Wir haben es mal überschlagen.
Wahnsinn.
Und das alles über Social Media. Und und ich glaube, dass man da auch so viel nutzen kann für den Job, was man so im Ehrenamt lernt. Ne? Ich glaube, das befruchtet sich sogar in beide Richtungen.
Ja, und aber gleichzeitig ist es halt auch wunderbar, wenn dieses Ehrenamt, dass es eine Ehre ist, auch von anderen Seiten entsprechend geehrt und gewertschätzt wird.
Das wäre gut,
und
ja.
Und da sehe ich auch noch einfach Luft nach oben, aber auf guten Wege immerhin. Und ich glaube, so diese Privatinitiativen jetzt auch wie Anpfiff ins Leben, wir tun da schon ganz gut daran, dass wir trotzdem den Schulterschluss sehr zur Wirtschaft, zur Politik, also eigentlich alle Sektoren auch zusammenbringen, weil aus meiner Sicht ist nur über Kooperation Fortschritt möglich. Also es schafft jetzt in der heutigen Welt keiner mehr irgendwas im großen Stile alleine. Von daher finde ich das ganz, ganz wichtig. Und ja, ich habe auch gemerkt, also die Jugendlichen, dass man spricht immer so pauschal über sie. Die Jugendlichen.
Die Jugend von heute.
Ja, die Jugend von heute. Aber ich kann das absolut überhaupt nicht nachvollziehen. Also vielleicht muss man einfach den Sport wieder noch stärker auch in der Gesellschaft verankern. Also zum Beispiel Schulen tun sich ja unglaublich schwer. Es fehlt jede Menge Sportlehrer. Sportstunden fallen aus. Es gibt keine richtigen Sportinfrastrukturen mehr rund um die Schulen. Also gerade Berliner Kreis ist ja fürchterlich, was an Sportinfrastruktur da ist. Und wenn man sich überlegt, was der Sport auch fürs Lernen bedeutet, nämlich extrem viel positive Kognition, das ist auch nicht zu unterschätzen. Also da gibt's genug Anlass zu sagen, man bringt den Sport eigentlich schon ganz früh wieder in die Kinderwelt und Jugendwelt rein. Und dann hätten wir deutlich weniger Herausforderungen mit unserem.
Und es muss auch bezahlbar sein. Ne? Nicht jeder kann sich ja heutzutage auch eine Mitgliedschaft in jedem Verein leisten.
Ja.
Aber es gibt vielleicht Sachen, die sind dann auch eher möglich. Wenn ich jetzt aber reiten will, das können dann halt nicht alle machen. auch vielleicht ein Thema, das man sich mal anschauen müsste. Was mich nochmal interessiert.
Ja, also niederschwelliger Zugang,
ja,
genau.
Ja, das wäre gut. Was mich aber nochmal interessiert, wir haben so ein bisschen geschaut in deine Geschichte, wie du dich entwickelt hast. Jetzt bist du mittlerweile in der Führungsposition auf ganz vielen Feldern tätig, nach innen, aber auch nach außen natürlich. Was hat dir geholfen, als Führungskraft wirksam zu werden?
Tatsächlich, ich wurde ja sehr früh ins Führungswasser, ins kalte Führungswasser geworfen. Also ich habe schon mit knapp 21, 200 Menschen sozusagen im Team gehabt. Und das hat sich oft weitergezogen, dass ich bei vielen Themen immer die Jüngste war. Also das hatte ich immer so das Küken, den Kükenmodus. Dafür hat man natürlich auch immer ein bisschen Freiraum gehabt. Aber ich glaube einfach, ich habe mich stärker und stärker zum Teamplayer entwickelt. Also ich glaube, das war erstmal eine ganz wichtige Erkenntnis. Ich hatte früher oft die Idee, ich muss alles alleine schaffen.
Das ist ein absoluter Klassiker.
Und wenn ich es nicht alleine schaffe, ist das eine typische Schwäche.
Man möchte es sich und anderen zeigen, dass man es kann, und dann merkt man aber, ich schaff's vielleicht gar nicht und muss auch gar keinen beweisen, dass ich alles kann.
Ja. Aber diese Erkenntnis kommt ja häufig erst viel später.
Genau.
Ich denke, dass ich das ganz gut geschafft habe, weil ich doch nur sehr, sehr viel und gut kommuniziere und immer irgendwo in Vertrauensvorschuss mit den Menschen, mit denen ich arbeite, auch voraus bin. Also sprich, mir ist ganz, ganz wichtig, dass jeder auch seine Entwicklung bekommen kann. Also ich habe sehr früh bei Anpfiff auch dieses Thema Entwicklung meines Teams in den Vordergrund gestellt. Also selbst wenn man seine Karriere bei uns in einer recht flachen Struktur eben jetzt nicht bis die nächste Karriereleiter bis ans Ende durchklettern kann, war mir immer wichtig, dass ich jedem Menschen, sage ich mal, eine Art fachliche, aber auch eine persönliche Entwicklungskurve ermögliche, die er selbst mitgestalten kann. Das ist mir auch wichtig. Das lässt sich natürlich vielleicht auf der Ebene, wie wir arbeiten, mit diesem Anspruch zwischen Wirtschaftlichkeit, aber trotzdem irgendwo auch dem sozialen Gedanken ganz gut ermöglichen. Dennoch, also die Kultur von Herrn Hopp, die durchgebracht, die auch durchscheint tatsächlich, also dieses macht, versucht es besser zu machen, versucht noch besser zu werden, macht Fehler, probiert's von Neuem, wenn's sein muss, und scheut euch nicht vor Fehlern. Das ist natürlich auch was man sich selbst und...
Ist es denn so ein bisschen auch der SAP-Spirit bei euch?
Ja, also ich würde wirklich sagen, dieses Thema Vertrauen, das war mir sehr prägend, dass er da recht früh vielen Menschen einfach auch Verantwortung übertragen hat. Und gleichzeitig aber natürlich auch viel gefordert worden ist.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ne? Es ist ja nicht nur mach mal irgendwie, sondern bitte liefer dann auch.
Genau, aber immer mit dieser Idee von Unternehmertum verarbeitet. Es wird zwangsläufig kommen, dass man an Grenzen stößt oder dass man abbiegen muss, in eine andere Richtung gehen muss, dass man von seiner Strategie ein Stück weit auch eine Variation wieder ableiten muss. Und dieses Vorbild, dann gleichzeitig auch Mensch zu sein und Fehler auch zuzulassen. Man sollte ihn halt nur einmal machen als Grundregel, den Fehler. Aber per se war das Zugewandte, war eigentlich das Entscheidende. Also dass man immer gesagt hat, man ist klar dem Thema zugewandt, man ist klar dabei, irgendwo sich zu optimieren. Man hat einen hohen Anspruch, aber ja, man hat gewisserweise auch das Vertrauen, dass man in einem Umfeld agieren kann. Und dann geht man natürlich auch ein Stück weit weiter, wenn man weiß, da hat man den Rücken auch gestärkt, selbst wenn es mal nicht ganz so war, vielleicht wie man sich das ursprünglich gedacht hat. Ne? Und ja, das ist so.
Kannst du denn mal so einen Fuck-up mit uns teilen? Gibt es da so eine Story, wo du sagst, das hat gar nicht funktioniert, aber da haben wir vielleicht gerade viel draus gelernt?
Also wir hatten tatsächlich mal die Bemühung jetzt vor den letzten Jahren, dass wir dieses Skalierungsthema von Anpfiff ins Leben vorangebracht haben, also sprich aus der Region hinaus. Außerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar, wo so unser Heimatsitz ist, hat uns natürlich auch zu langen Zeiten niemand gekannt, weil wir hatten jetzt auch kein Marketingbudget im klassischen Sinn oder ähnliches. Und wir hatten uns über eine Skalierungsstrategie verständigt, zum Beispiel über so Hubs, wie man das oft kennt.
Aus der Startup-Welt,
Wir waren super davon überzeugt, dass das auch genau das Modell auch sein kann für uns. Aber dann kommt man ganz schnell an so Regionalitäten, nenne ich es jetzt mal, Schwaben, Baden und Co., wo wir gemerkt haben, die ticken anders, die organisieren sich anders, die denken das anders. Und da waren wir natürlich irgendwie auch schwer enttäuscht, dass wir so ein bisschen aus unserer Welt da nicht weiterkamen. Ja, und was loslassen.
Ja, ist eigentlich so ein klassisches Beispiel von, wir haben eine gute Idee und würden die jetzt gerne auf die Straße bringen, versus die da draußen haben vielleicht eine andere Idee. Also vielleicht sollten wir erstmal die fragen.
Ja, wir waren da schon ein Stück weit aktiv und dachten, ja, so vereinzelt, das wird ja ganz gut angenommen, aber dann doch noch irgendwie, ja, und eine gute Kollegin, die liebe Simone, die ist immer so, wir gehen dahin, wo die Energie ist. Und wo Energie fließt, und das ist definitiv ein gutes Credo für jeden, der was machen möchte. Also ich glaube, es lässt sich wenig erzwingen, auch wenn man mit viel Startup und Investoren und Ähnlichem auch irgendwie in den Markt pushen kann. Ich glaube dennoch daran, dass man sehr gut hinschauen sollte, wer auf der anderen Seite ist und wie viel Energie einem da entgegengebracht wird für dieses Thema. Genau, weil ja am Ende braucht es die Collaboration und ja. Die Zugewandtheit auch von der anderen Seite. Deswegen also so die Gründermentalität. Ich habe ja dann auch die Beratung mitgegründet. Wir haben ausgegründet an der Stelle. Ich hatte auch davor ein Startup im Bereich eben Sportfan und Data Management und wie das ganze Thema, ja, vielleicht so die Fanbase weg von einer Betrachtung als Fan einer Einzel- oder Individualsportart hin zu, ich bin Sportfan, so wie ich mich selber gesehen habe. Auch da mussten wir Learnings machen, was die Daten und entsprechenden Commercials anging. Ja, also man lernt durch den Reitsport, habe ich viel gelernt im Sinne von, eigentlich gibt es mehr schlechtere Tage im Sinne, wo du nicht gewinnst, und das sich vor Augen zu halten, trotzdem weiterzumachen und immer wieder aufzustehen. Das ist, glaube ich, auch super wichtig, dass man da sich auch nicht selber so arg kasteilt, weil das kann ich auch nur sagen, das hat mich natürlich auch ein bisschen, mein Selbstdruck, mich dann ins Burnout geführt irgendwann vor einigen Jahren. Mit zu viel Ambitionen, zu viel Ansprüchen an sich selbst.
Naja, das hört sich schon auch nach sehr vielen Spielfeldern an, auf denen du da so unterwegs bist, und die beschäftigen
einen
dann ja
auch.
Das ist ja nichts, was man irgendwie abends auf Knopfdruck ausschalten kann, oder wie ist das bei dir?
Nee, es ist definitiv ein Learning gewesen. Auch ich habe heute zwei parallele Welten im Sinne von der Arbeit. Früher waren es teilweise 4 oder 5, also mit meiner Dozentenstelle und verschiedenen Startups und Aufsichtsratposten. Und ich muss sagen, mein Learning war, sich einfach wieder ein Stück weit mehr bei sich zu sein und die Gelegenheiten, die von rechts und links häufig kommen, die mal früher einzuordnen, ob sie wirklich nicht auch ein Nein sein können.
Und dann
könnten.
Ist ja die große Frage, worauf soll das einzahlen?
Ja.
Also da kommt eine Gelegenheit und die ist interessant. Und wenn da noch Neugier da ist und wenn es irgendwie kitzelt, ja dann, was ist dann hinter dieser Tür? Aber am Ende wäre es natürlich gut, wenn man irgendwie so ein Ziel hat, wenn man eine Richtung hat, in die man gehen will. Und ich glaube, dazu muss man auch erstmal in so einen Reflexionsprozess kommen. Und der wird manchmal wiederum erst angestoßen, wenn es einem mal nicht so gut geht.
Absolut, da bin ich komplett bei dir. Also wenn man so will, es ging auch irgendwo immer vorwärts. Ich habe die ersten Studiengänge an verschiedenen Hochschulen mitentwickelt zum Thema Nachhaltigkeit oder CSR-Management. Und der Aufsichtsratposten A und B und also es kam einfach vieles, was mir in die Hände gefallen ist, aber wirklich dann zu schauen, dass man immer bei sich ist und bei seinen Werten und Zielsetzungen. Also das ist natürlich auch so ein kleiner Balanceakt. Das kann ich auch sagen. Das weiß ja jeder, der hier zuhört, dass es nicht einfach ist.
Auch Nein zu sagen zu Dingen, die erstmal gut aussehen. Und wir sagen immer, wir wollen in Chancen denken, aber trotzdem können wir auch nicht alle Chancen angehen. Man muss sich fokussieren.
Nee, vor allem, man kriegt es ja auch zurückgespiegelt. Also der eine sagt, das ist irgendwie mental nicht gut oder der Körper zwickt an manchen Stellen. Man hat ja eigentlich genug Signale. Ich habe sie lange überhört, weil auch im Reitsport sagst du häufig, ja gut, dann steigst trotzdem aufs Pferd, wenn es dir heute nicht so gut geht. Es muss ja bewegt werden und so. Also ich habe weit drüber über meine Grenzen das gemacht, bis dann wirklich meine Beine gesagt haben, sie möchten nicht mehr laufen. Also von daher, ich habe das volle Programm mitgenommen über 3 Monate, bis ich dann nach einer gewissen Zeit, sag ich mal, wieder gut gehen konnte. Aber es war wirklich so, der Körper sagte du.
Und was hast du verändert danach?
Also auch tatsächlich spannend, die ersten 2 Jahre, wo man wirklich noch gar nicht auf der Höhe war, sondern man hat zwar schon wieder gearbeitet, aber alles mit ganz viel Reflexion, immer wieder gucken, also da auch Freiräume bekommen zu haben, zu sagen, heute mache ich mal noch mal eine Pause mehr,
Das war enorm wichtig. Also da bin ich auch sehr, sehr dankbar jetzt meinem Hauptarbeitgeber, so Anpfiff ins Leben, dass man da sehr viel Rücksicht genommen hat, auch mir die Sicherheit gegeben hat, ich komme wieder auf meine Führungsposition zurück. Das hat, mein Team hat Unglaubliches geleistet und hat natürlich für sich auch einen Entwicklungsschritt dadurch gemacht, jeder für sich, dass er sagt, er hat da auch Dinge gelöst, die vielleicht vorher nicht auf seiner persönlichen Agenda standen. Und für mich persönlich, was ich jetzt anders mache, ich wäge tatsächlich ab. Also ich habe immer noch diesen Impuls in mir, auch wenn ich therapeutisch hart an mir gearbeitet habe, dass ich irgendwie so ein bisschen dieses zielstrebig und immer weiter und mehr, also diese Grenzen setzen, das habe ich mir wirklich regelmäßig so im 3-Monats-Zyklus vorgenommen, dass ich so einen Reflexionstag habe, wo ich sage, ne, nicht jetzt schon wieder die nächste Gelegenheit annehmen oder ähnliches. Ja, natürlich auch der Ausgleich. Bin dann wieder zum Pferd gekommen. Also ich habe mit dem Reitsport komplett aufgehört, mit dem Reiten auch, und habe jetzt nach 20 Jahren mich wieder an das Thema gewagt und bin wieder mit Pferd zugange und reite auch meine ersten Turniere wieder. Aber es ist hart, weil der Körper noch ganz alte Muster abruft, also Leistungsdruck ganz schnell abruft. Und da geht es jetzt halt viel auch drum, Ausgleich zu schaffen, Freizeit, mehr Reisen, also Möglichkeiten des Ausgleichs auch zu schaffen, dass man nicht wieder in die alten Muster zurückfällt. Das ist Arbeit, aber die sich lohnt, definitiv. Ja.
Was ist denn Arbeit für dich? Welchen Stellenwert hat es? Was bedeutet es für dich?
Nee, ich finde, Arbeit ist für mich dann Arbeit, wenn es sich nicht danach anfühlt. Also ich finde, ich möchte es nicht als Work-Life-Balance, das definitiv nicht. Aber ich möchte irgendwo ein Stück weit die Wertschöpfung für mich haben, dass ich am Ende des Tages heimgehe und sage, ich habe jetzt hier wirklich was vorangebracht, sei es für mich, aber noch viel mehr für andere. Und wenn ich da zufrieden in den Spiegel schauen kann, dann habe ich das Gefühl, ich habe einen guten Job gemacht, ja. Genau. Da ist immer noch eine Nuance, die so offen ist, weil es der Ehrgeiz noch da ist, auch irgendwie noch mehr zu bewegen. Und aber am Ende des Tages ist, wenn ich die Kollegen wirklich so unterstützen konnte, dass sie einen geilen Job gemacht haben und wir alle irgendwo die Wirkung erhöht haben, dann ist die Arbeit gut gewesen.
Und ja. Richtung Zukunft geschaut, hast du dir noch ein paar Ziele gesteckt? Nimm uns mal mit rein. Hast du eine Vision? Deutschland ist groß, die Dachregion ist groß.
Also wir haben ja aktuell so um die 86.000 Mitglieder in Vereinen.
Das ist schon stark.
Ist schon richtig cool. Da hat auch der DOSB echt gute Zahlen vorgelegt. Und Umkehrschluss, es hat aber damit auch ganz viele Herausforderungen fürs Ehrenamt, weil es fehlt, weil die Vereine damit überlastet sind. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir jeden dieser Ehrenamtlichen irgendwo eine Stärkung ermöglichen können, wie sie ihren Job, ihren Ehrenamt auch besser und erfüllter und vor allem mit weniger Reibung und weniger, ja, diesen, ich raufe jetzt schon zum 20. Mal die Haare zusammen und so, dass wir das alles irgendwie loswerden und am Ende ganz viele Menschen irgendwo im Rahmen unserer Gesellschaft auch irgendwo ein Ehrenamt ausüben können, die das erfüllt, ja, es sollte erfüllen.
Und ich finde, das ist ja auch der Ursprungsgedanke von New Work. Das ist ja bei dieser Philosophie so, also eigentlich ging es ja darum, dass man geschaut hat, was läuft eigentlich schief, ja. Warum ist das für viele wie eine milde Krankheit? Und warum hätte eigentlich Arbeit das Potenzial, Menschen zu stärken? Und wie könnte das gehen? Ja. Also es geht doch darum, Potenziale zu entdecken und zu entfalten. Aber dazu muss man auch an die richtigen Stellen kommen. Man braucht auch Menschen, die an einen glauben und einem was zutrauen. Und die vor allen Dingen am Ende des Tages einen stärken. Und deswegen finde ich schließlich hier der Kreis. Sehr schön, dass wir jetzt über dieses Buzzword New Work gar nicht lange reden müssen. Aber es geht auch euch darum, Menschen zu stärken. Und dadurch eine Wertschöpfung auch für Unternehmen und für Vereine hinzubekommen. Und das, finde ich, greift ja hier schön ineinander.
Ja, das ist gut zusammengefasst. Also am Ende, ob es der junge Mensch ist, ob es der ehrenamtliche Senior ist, ist egal. Am Ende geht es darum, wir alle in unserer Gesellschaft leisten ja einen Beitrag zu unserem Miteinander. Und wenn wir das alle so hinbekommen, dass das jeder gerne macht und den anderen auch sieht. Also ich finde, das ist auch mehr und mehr ein Thema, dass man auch natürlich viel bei sich ist. Das bringt auch diese Situation in der Weltlage auch mit sich, dass man da schaut, wie man sich selber gut stärken und auch durchmanövrieren kann durch die Herausforderungen. Aber am Ende, wenn man es schafft, da gleichzeitig auch noch ein bisschen den anderen, den Gegenüber mehr zu sehen und da auch noch hinzuhören und ja, allein, das fängt ja manchmal mit der kleinen Frage an, die nicht nur so belanglos ist, wie geht's dir denn, sondern die wirklich ernst gemeint ist. Und fand ich ganz schön, eine Freundin gesagt hat, frag doch einfach mal, wie hast du denn geschlafen? Und damit ist ja schon mal die Frage ganz anders gestellt.
Also wenn man die Frage nur so ein bisschen dreht oder zwei Wörter anders stellt, dann ergibt sich gleich ein ganz anderes Ergebnis. Das ist ja hier auch im Podcast immer wieder so die Erfahrung, die ich mache. Ja. Das öffnet Türen und einzelne Wörter bringen andere Wege zu anderen Türen. Das ist das Interessante.
Ganz andere Tür, ja. Ja, und ich finde
das. Aber es braucht auch eine gewisse Aufmerksamkeit für das Gegenüber, damit die Frage auch gut ist und damit man dadurch auch irgendwie etwas anregt, etwas Sinnvolles.
Und deswegen, also das, ich glaube, das ist so die Quintessenz, ob es dann Führung ist, ob es das Weiterwirken bei Anpfiff ist. Es geht immer darum, auch sich ein Stück weit den Perspektivwechsel auf den einzulassen und den anderen auch im Blick zu haben. Und ja, ich glaube, das allein schon auch als Spiegel für sich selbst ist das ja auch immer wunderbar, ne? Also ich fand zum Thema New Work ganz viel, da habe ich mich oft gefragt, wie sieht es jetzt mit KI aus, wenn auch die KI-Assistenten oder Menschen sich KI-Beziehungen irgendwie aufbauen und mit ihren KI-Freunden irgendwie im Austausch kommen. Es ist halt vielleicht ein Übungsfeld, aber es kann niemals die ganz persönliche Begegnung irgendwie ersetzen und damit auch das, was wir alle brauchen, also den Bezug zum Austausch, zur Sozialisierung. Also von daher, ja, bin ich komplett dabei, dass so ein bisschen mehr.
Aber auch im Verein wird KI und Robotik ja einiges ersetzen. Also den Rasenmäher, den kennen wir schon, da brauchen wir niemanden
der
mehr.
Ja.
Aber es bleibt auch spannend, was sich da noch so tut. Ja. Zum Schluss würde mich nochmal interessieren, was hilft dir denn, so viel zu wuppen? Und den Überblick zu behalten, also so hands-on. Wie organisierst du dich und deinen Tag? Welche Tools nutzt du? Hast du irgendwelche Techniken, die dir helfen?
Also ich bin noch in so einer hybriden Situation unterwegs, dass ich tatsächlich ganz gerne mein kleines Notebook, also mein schriftliches Paper dabei habe. Und was ich als Routine auch erarbeitet habe, ist, dass ich so gut wie regelmäßig es schaffe, wirklich abends meine kleine Zusammenfassung vom Tag zu machen und auch daraus abzuleiten, was ist für den nächsten Tag wirklich das Wichtigste, auf was will ich mich fokussieren oder wo finde ich vielleicht noch ungeklärte Dinge, die ich aus der Welt räumen möchte. Das ist auf alle Fälle so, auch die Kognition von wirklich runterschreiben, das ist das, was mir einfach enorm hilft. Also ich bin besser darin, auch wenn es natürlich der Transfer irgendwann ins Digitale schafft, aber so dieses erste Mal einfach das Wort runterschreiben oder die Aufgabe runterschreiben, das hat für mich eine super Übertragung von der Hand in den Kopf. Das ist auf alle Fälle ein ganz wichtiges Thema. Ich versuche wirklich in diese Ruhe zu kommen über Yoga. Das hilft mir enorm, irgendwo Klarheit und Überblick zu wahren. Und was ich ganz gerne mache, ist, dass ich es auch einspreche, was also das Schreiben und auch das Sprechen irgendwo in eine Aufnahme und die dann als KI-Zusammenfassung dann entsprechend nutze. Das hilft auch. Also ich sind noch mehrere Bausteine, so
Also wenn
wonder.
Du unterwegs bist, zum Beispiel beim Spazierengehen, sprichst du ein paar Gedanken ein?
Genau, das kann auch passieren, ja.
Ja, vielleicht geht die Reise da ja ohnehin mehr hin. Also es gab ja auch so einen AI-Pin, den man sich wie so ein Ansteckmikro irgendwie an die Jacke heften kann. Da braucht man dann gar nicht mehr aufs Display schauen. Oder es gibt jetzt Plot. Okay. Es gibt so diverse Devices, die man ohne Bildschirm sich als AI-Recorder mit ans Telefon bappen kann zum Beispiel. Also da wird viel über Voice geregelt. Ich bin auch sehr gespannt, was das Thema angeht. Gibt's denn abschließend noch ein Buch, das du mit uns teilen kannst, das dir gut gefallen hat? Das ist immer eine schöne Frage, die ich ja hier am Ende gerne manchmal stelle. Welches Buch hat dir gut gefallen?
Also was mir immer wieder irgendwo zum Thema zurück auf die richtige Spur hat, die Mäusestrategie von Spencer Johnson. Das ist ein ganz kleines Buch mit einer Parabel zu Mäusen und Fabelwesen, die uns aber immer gut zurückbringt. Was ist denn eigentlich dein Käse im Leben, ne? Und was ist sozusagen das, was dir besonders wichtig ist?
Aha.
Das kann man, ja, das kann man definitiv einmal im Jahr sich rausziehen und zur Überprüfung lesen, wo man steht und eine Reflexion dazu machen. Dann finde ich, habe ich mich jüngst eingelesen in das Buch Kreativität von unserer neuen Botschafterin, der Mel Rabe.
Die ist ja Spiegel-Bestsellerin, hat einige Thriller geschrieben, aber seit neuestem auch ein Buch, das nennt sich Kreativität. Und das ist sehr inspirierend, wie man hier für uns, für die Gesellschaft, für sich selbst einfach in einen Prozess der Kreativität kommt, der dann auch zum Wohle aller ist. Also von daher fand ich das auch sehr spannend. Ja, das wären jetzt mal so meine beiden, die ich jüngst mal wieder in der Hand hatte oder neu in der Hand hatte.
Super, vielen Dank. Ja. Also,
gerne.
Dann schaut auch gerne nochmal in die Shownotes, liebe Leute. Da gibt es dann alle Links zu Steffi und ihren Aktivitäten, das LinkedIn-Profil natürlich. Da gibt es auch immer nochmal Stories aus ihrer Arbeit.
Dankeschön.
Und ja, schön, dass du da warst. Viel Erfolg weiterhin und viel Freude. Man merkt, dass du mit Leidenschaft dabei bist. Und das liebe ich natürlich, mit Leuten zu sprechen, die mit Passion Dinge bewegen.
Vielen Dank, Gabriel, für den Austausch und ja, die Möglichkeit, dass wir hier gesprochen haben. Alles Gute nach Rostock vor allem.
Ja, vielen Dank und alles Gute. Bis bald.
Bis bald. Danke. Ciao, ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Podcast-Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann checkt auch mal die Shownotes. Dort gibt's alles zu Steffi. Folgt ihr mal auf LinkedIn, connectet euch gern mit ihr und checkt auch mal die Webseite für Anpfiff ins Leben. Und vielleicht könnt ihr mit eurem Verein ja da auch mal profitieren und in die Zusammenarbeit gehen. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr mit mir connectet. Das könnt ihr auf LinkedIn tun. Ich bin aber auch auf Instagram zum Beispiel aktiv. Da gibt es immer wieder auch Ausschnitte, Video-Snippets hier von diesem Podcast. Da würde ich mich freuen. Ihr könnt auf meiner Website mal vorbeisurfen, gabrielrath.com. Dort gibt es mehr zum Podcast, auch zur Möglichkeit, hier an Bord zu kommen. Das könnt ihr als Gast oder Gästin tun, wenn ihr eine spannende Story habt. Ihr könnt als Werbepartner an Bord kommen, wenn euch diese Community interessiert. 5.000 bis 6.000 Leute hören hier jeden Monat zu und die sind alle nicht nur interessiert am Thema Zukunft der Arbeit, sondern die sind auch involviert und arbeiten auch mit und bewegen hier sehr viel in Deutschland und in der gesamten Dachregion. Also die Möglichkeit besteht auch, mit mir zusammenarbeiten. Wir können auch einen Live-Podcast machen, das haben wir auch schon einige Male gemacht auf eurer Veranstaltung. Außerdem bin ich als Keynote-Speaker unterwegs. Ich war jetzt kürzlich in Hamburg mit einem neuen Vortrag, New Work, The Future is Female. Darüber hinaus gibt es aber auch noch 2-3 weitere Vorträge. Also wenn ihr mal eine gute, unterhaltsame und interaktive Keynote braucht für eure Veranstaltung, dann meldet euch gern bei mir. Ich bin darüber hinaus auch als Storytelling-Sparringspartner unterwegs für Gründer, Unternehmer und Führungskräfte. Wenn also ihr eure Positionierung mit mir überarbeiten wollt, damit ihr eure Botschaften klar und verständlich präsentiert und die Leute euch zuhören und begeistert werden von euch, inspiriert werden von euch und euch folgen, dann ja, dann lasst uns doch mal gemeinsam reingehen und schauen, wo ihr steht und eure Story entwickeln und dann auch richtig erzählen. Auf LinkedIn, in Podcasts, auf Bühnen, in Meetings, überall braucht man ein gutes, unterhaltsames und auch informatives und fundiertes Storytelling. Da teile ich gerne mein Wissen aus mehr als 400 Podcast-Folgen und mehr als 15 Jahren Arbeit in der Kommunikation. Ich danke euch fürs Zuhören. Abonniert gerne den New Work Chat Podcast. Jede Woche Freitag gibt es hier was Neues auf die Ohren, dazu auch immer mal wieder dienstags. Und es gibt auch immer wieder Termine dazu. Empfehle ich euch last but not least mein Newsletter. Da gibt es dann immer nochmal alle Updates auf Substack, meinen Storytelling-Newsletter, also alles rund um diesen Podcast, rund um die Dates. Ich bin nämlich demnächst auf der Insel Rügen beim Project Bay Ende Juni und das findet ihr in meinem Newsletter, den ihr abonnieren könnt. Auch alle Infos in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Grüße aus Rostock City. Bleibt gesund und bleibt connected.